die Entführung und Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer, der Irrflug der gekaperten Lufthansa-Maschine Landshut und die Todesnacht von Stammheim. 44 Tage deutscher Geschichte, die bis heute nachwirken. Heute bei True Crime Germany, der deutsche Herbst 1977. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind natürlich Stefan.
Nuk, nech.
Und Dominik.
Hallo.
Wenigstens einer normal hier. Neue Episode, neuer Monat. Wir sind mitten im Herbst. Ist ja eigentlich wieder die perfekte Gruselzeit. Aber bevor wir auf unseren heutigen Fall genauer eingehen, sind wir auf etwas gestoßen, lieber Dominik, was uns doch sehr erfreut hat im Internet.
Ja, Chris, du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht. Und zwar hat die YouTuberin Nachteule, also ist eine YouTuberin, die vorrangig Bastelvideos in ihrem Kanal anbietet, hat uns in einem Video von sich, als sie gerade da so eine Bastelarbeit gemacht hat, hat sie uns relativ lang und ausführlich erwähnt. Chris, du kannst da den Link vielleicht nochmal raussuchen und den dann irgendwie im Blog posten oder so mit Timecode, ab wann wir da beworben werden. Und sie hat uns da sehr charmant, wie ich finde, und sehr liebenswert längere Zeit beschrieben, seit wann sie uns hört, warum sie uns hört, dass sie eben auch Fan von True Crime und von Verbrechen und Krimis generell ist und wobei sie uns dann auch hört und dass sie die Folgen alle durchgehört hat und dass sie uns sehr gut findet, fand ich ganz, ganz toll, ganz liebenswert. An dieser Stelle deswegen von uns allen dreien herzliches Dankeschön für die Werbung. Schaut euch den Kanal mal an, wenn ihr Interesse habt an Bastelvideos, an so Tutorials und so weiter. Wir haben uns sehr gefreut.
Danke, genau. Liebe Nachteule.
Vielen Dank. Natürlich auch ein schönes Dank an alle anderen Hörer, dass ihr uns so treu begleitet auf unsere Reise durch die deutsche Verbrechens- und Kriminalgeschichte.
Ihr seid die Besten.
Ja, genau.
Nach uns
selbst. Der Anlass unserer heutigen True Crime Germany Episode ist tatsächlich ein eher trauriger, nämlich das 40-jährige Jubiläum der Entführung von Hans-Martin Schleyer und seiner anschließenden Ermordung durch die Terrororganisation RAF. Wir haben ziemlich lange recherchiert für diesen Fall und haben viele Quellen zu Rate gezogen und auch viele Dokumentationen gesehen. Aber natürlich ist das Thema RAF und der deutsche Herbst 1977 natürlich ziemlich komplex für so eine einzelne Podcast-Folge. Wir haben versucht, es soweit wie es geht zusammenzufassen, um es euch näher zu bringen, weil es halt ein sehr einschneidendes Thema in der deutschen, ja nicht nur Kriminalgeschichte, sondern generell in der deutschen Geschichte ist. Aber natürlich wird da die eine oder andere Lücke zustande kommen. Wir empfehlen da tatsächlich halt auch einfach euch, wenn euch das Thema selbst interessiert oder ihr da mehr wissen wollt, einfach auch euch mit der umfangreichen vorhandenen Literatur auseinanderzusetzen oder euch wenigstens vielleicht ein paar Dokumentationen vielleicht auf YouTube oder im Fernsehen anzusehen. Da werden bestimmt jetzt so in den nächsten Tagen auch noch ein paar laufen. Und Dominik hat ja später auch noch eine wunderbar unterhaltsame Entertainment-Empfehlung, nenne ich es mal für euch, was das angeht. Aber um erstmal einen Einstieg vielleicht in das Thema zu finden, Stefan, du hast dich ja recht ausführlich mit dem Thema RAF beschäftigt und kannst den Zuhörern vielleicht mal so einen, ja, nennen wir es mal groben Überblick über die Geschichte der RAF geben. Was ist die RAF? Welche Motive hat sie verfolgt? Und bitte.
Ja, wir haben uns überlegt, dass wir einfach am Anfang mal so ein bisschen auf diese ganze Hintergrundgeschichte und den ganzen geschichtlichen Kontext eingehen, weil es vielleicht doch dem einen oder anderen nicht so bekannt ist. Wobei man schon sagen muss, vor 10 Jahren hat sich das ja schon mal gejährt und damals habe ich mich dann angefangen, damit so ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Wir werden jetzt auch nicht alle einzelnen Stationen der einzelnen Generationen durchgehen, weil wir uns auch noch ein bisschen vorbehalten wollen, nicht vielleicht doch auch noch mal den einen oder anderen Fall nochmal in der Episode mit zu behandeln. Aber vielleicht erstmal, um grundsätzlich das Ganze geschichtlich einzuordnen. Wir befinden uns eigentlich zeitlich nach unserer letzten Folge, nämlich in der deutschen Nachkriegszeit, wo sich eine Jugendbewegung bildet, eine Studentenbewegung, die so ein bisschen gegen ihre Eltern aufbegehrt, die die Frage stellt, warum die Eltern damals im Nationalsozialismus eben das alles mitgemacht haben und wo man eigentlich auch so eine Art Schuldfrage stellt, die eben ganz tief verwurzelt war in dieser Studenten- und Jugendbewegung. Also es waren die 68er zu der Zeit, die US-Bürgerrechtsbewegung, die sich gebildet hat. Dann natürlich auch Amerika, die im Vietnamkrieg geführt haben, was natürlich auch zu Studentenprotesten auf der ganzen Welt geführt hat. Und wie gesagt, eigentlich diese Kritik an der NS-Zeit und an der Elterngeneration der Studenten damals, die das eben kritisiert haben. Und daraus hat sich dann auch diese außerparlamentarische Opposition, die APO, gebildet, quasi außerhalb vom Parlament eben eine Bewegung, die politische Einflussnahme nimmt. Also ich denke mal, heute würde man eher sagen, es ist sowas wie eine Protestkultur. Letztlich war ja auch die Anti-Atom-Bewegung was sich aus diesen Geschehnissen aus den 60ern entwickelt hat. Und es gibt da so ein paar Kernpunkte, die das Ganze ausgelöst haben. Das war zum einen am 30. Mai 1968, als die Große Koalition damals Notstandsgesetze verabschiedet hat, die eben die Grundrechte stark eingeschränkt haben im Verteidigungs- oder Kriegsfall. Und da haben eben viele Parallelen auch zur damaligen Zeit und auch den Schwächen in der deutschen Verfassung in der Weimarer Republik gesehen. Und außerdem hat es natürlich auch Geschmack, dass die Große Koalition vom Kanzler Kiesinger geleitet wurde, der ja damals NSDAP-Mitglied war von 1933 bis 1940 und dort auch im Auswärtigen Amt tätig war. Also jemand, der schon auch da mitgemacht hat und dann direkt danach in die CDU gewechselt ist. Das ist ja immer das, was heutzutage so ein bisschen den Linken oder der PDS vorgeworfen wird, dass sie ja den Kader oder einige Kader von der SED übernommen haben. Aber damals in der Nachkriegszeit war es natürlich so, dass nicht plötzlich neue CDU-Mitglieder geboren worden sind, sondern das waren teilweise eben ehemalige NSDAP-Mitglieder, die sind dann auch in die FDP etc. eingetreten. Also auch da war es war kein klarer Bruch für diese Bewegung damals da und man hat einfach gesehen, hier ist irgendwie eine Vermischung da und dagegen muss man etwas tun. Das führte dann so weit, dass sogar eine Dame Kiesinger in der Öffentlichkeit geohrfeigt hat und ihn auch als Nazi beschimpft hat. Und ein zweiter sehr großer Schlüsselmoment war am 2. Juni 1967, wo eine Demo in West-Berlin gegen den Schah von Persien demonstriert wurde und wo dann im Getümmel der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wurde. Also da war dann irgendwo eine Linie überschritten gegenüber der friedlichen bis dahin Protestbewegung und der Studentenbewegung. Und was natürlich auch noch das erschwert hat, war, dass die Behörden versucht haben, auch diesen Mord zu vertuschen. Und auf der anderen Seite, ein Jahr später, Rudi Dutschke, der ja wahrscheinlich auch vielen ein Begriff ist, der damals so eine Art Redelsführer der Studentenbewegung war, der auch Student war und gleichzeitig aktiv war, Publizist war, der dann eben ein Attentat auf ihn verübt wurde, wo ihn zweimal in den Kopf geschossen wurde. Er hat es zwar überlebt, aber ist, glaube ich, dann in den 70ern auch gestorben. Aber das waren dann auch wieder so Angriffe auf diese Bewegung, auf diese außerparlamentarische Opposition, die sich dann gebildet hat und die dann eben auch eine Agenda entwickelt hat. Aber schlussendlich war es dann so, dass sich diese APO zerstritten hat und dass sie Ende der 60er Jahre so ein bisschen auseinandergefallen ist. Also sind Teile dann eben den politischen Weg durch die Institutionen gegangen, sind in die SPD eingetreten oder SDS in Jugendorganisationen eingetreten. Aber es gab eben auch militantere Teile, die dann eben später die RAF sein sollten, die aber auch die Bewegung vom 2. Juni sein sollten, die sich eben nach diesem Mord an Benno Ohnesorg gebildet hatten, oder die Rote Zora. Also das ging bis spätere 70er, wo sich dann verschiedene Gruppierungen gebildet hatten. Die RAF tritt, die Rote Armee-Fraktion, tritt das erste Mal so ein bisschen auf als der Bader und die Ensling gemeinsam einen Brandanschlag auf ein Kaufhaus in Frankfurt verübt haben. Also da wurde schon klar, dass diese militante Szene Gewalt gegen Material, gegen Objekte gebilligt hatte. Allerdings war man damals noch der Meinung, Personen sollten da nicht zu Schaden kommen. Sie wurden auch verhaftet, zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt und in diesem Prozess fügt sich das Puzzle dann so ein bisschen zusammen, dass der Anwalt Horst Mahler die beiden trifft und auch die Journalistin damals, Ulrike Meinhoff, die für die Zeitschrift konkret geschrieben hat, dass sie sich derer annimmt und dass da dieser Kern der Führungs- oder der späteren Führungsriege der ersten Generation der RAF so zusammenkommt. Sie sind dann nochmal in Revision gegangen, auf freien Fuß gelangt und untergetaucht. Allerdings wurde Bader dann später festgenommen, weil ein V-Mann Hinweise gegeben hat. Und dieser V-Mann hat so eine ganz komische Rolle, der wird als S-Bahn-Peter bezeichnet. Der hat nämlich regelmäßig Waffen und Bomben im linken Spektrum verkauft. Und da hatte auch Bader dann Sachen bezogen. Und der hatte, wie gesagt, einen Hinweis an die Behörde gegeben, sodass Bader dann verhaftet wurde. Und die eigentliche Gründung der RAF, genau, die Befreiung am 14. Mai 1970, wo Bader von Ulrike Meinhoff damals als Journalistin begleitet wurde unter dem Vorwand, dass sie eben ein gemeinsames Buch schreiben über Heimzöglinge. Sie haben sich da im Zentralinstitut für soziale Fragen getroffen und in diesem Institut sollte dann diese Befreiungsaktion passieren. Und eigentlich war es so geplant, dass Meinhoff einfach dort verbleibt, dass die übrigen RAF-Mitglieder den Bader mitnehmen. Es kam da aber eben zu einem Zwischenfall, dass der eine Mitarbeiter eben mit Waffengewalt verletzt wurde, also ein Institutsangestellter, schwer verletzt, und dass Meinhoff da kurzerhand beschlossen hat, mit denen zu fliehen. Und das ist eigentlich so der Kern, wo die erste gewaltsame Aktion durchgeführt wurde und wo die erste Generation der RAF eigentlich auch gegründet wurde. Also damals sagt man, dass es ungefähr 20 Mitglieder sind. Also davon ging das Bundeskriminalamt aus. Sie haben dann noch im Juni 1970 in der Agit 883-Zeitschrift einen Text, die Rote Armee aufbauen, verfasst, also so ein bisschen als Manifest und Pamphlet. Später dann auch noch ein Interview im Spiegel, weil sie eben untergetaucht waren. Sie haben sich selber immer als die Illegalen bezeichnet, publiziert oder ja eins mit sich machen lassen und sind dann nach Jordanien abgehauen, um dort eben eine militärische Ausbildung zu machen, weil sie so eine Stadtguerilla sein wollten. Sie wollten so paramilitärisch gewappnet sein, weil eben das einfache Reden nicht mehr hilft, sondern sie waren eigentlich alle der Meinung, hier muss man Aktionen hervorbringen, die eben das Handeln von Institutionen und von Entscheidern in der Politik beeinflussen. Sie haben dann in der Folge der Jahre verschiedene Banküberfälle und Bombenanschläge und auch Morde verübt. Und es war dann schlussendlich bis Juni 1972, bis alle aus dieser Führungsriege von Bader, Meinhoff, Ensling über Raspe und den Mainz, wo die alle geschnappt wurden und auch in die JVA gesteckt wurden. Und das war alles in Stuttgart-Stammheim, wo sie eben stationiert waren, wo sie dann auch teilweise in Isolationshaft waren. Also Ulrike Meinhoff war zum Beispiel in der Isolationshaft. Und das wurde natürlich auch kritisch von der Außenwelt gesehen. Also gerade Amnesty International etc. haben sich da geäußert und die RAF-Mitglieder im Knast sind dann auch in den Hungerstreik getreten. Daran ist der Holger Mainz dann 1974 auch gestorben, was natürlich auch wieder so ein bisschen den Mythos befeuert hat, dass die Behörden die RAF-Mitglieder umbringen. Und auch in diesem Gebäude, also sie waren nach 1973 alle auf einem Stockwerk untergebracht, wo man sich eigentlich heutzutage fragt, warum man das getan hat, weil sie waren dadurch im ständigen Austausch nach dieser Isolationshaft und hatten auch relativ weitreichende Befugnisse innerhalb dieses Gefängnisses, also hatten auch sehr viele technische Mittel, mit denen sie sich später auch mit der zweiten Generation der RAF, die sich zu dem Zeitpunkt eben auch gebildet hat, Kontakt aufgenommen hatte. Und Während dieser Zeit wurde zum Beispiel eine komplette Mehrzweckhalle für den Gerichtsprozess gebaut, für mehrere Millionen D-Mark damals noch, damit quasi von dem Gefängnis von der JVA ein Prozess abgehalten werden kann. Und auch die Gesetze wurden verändert. Also 1974 wurde die Strafgesetzordnung dahingehend verändert, dass man nur noch maximal 3 Wahlverteidiger haben darf und Kontakt mit denen aufnehmen kann. Denn die Verteidiger waren diejenigen, die auch immer Kassiber von der RAF oder von den Mitgliedern nach außen geschmuggelt hatten. Das waren Notizen, wo sie quasi Codes verschickt haben. Also sie haben quasi geschrieben, die Seite in einem Buch, in der Zeile, das Wort so und so, der wievielte Buchstabe. Das war das Buch Moby Dick, das sie dafür verwendet haben, und haben das dann quasi draußen dechiffriert, indem sie in dem Buch den Text dann zusammengesetzt haben. Und dadurch erfolgte quasi so diese Information nach außen. Und wie gesagt, diese Strafgesetzordnung wurde verändert. 2 Jahre später wurde auch der Straftatbestand der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung hinzugefügt. Und auch ein Kontaktsperregesetz wurde erlassen, was eben ermöglichte, den Verteidiger vom Gefangenen zu trennen. Also dass man da auf eine bestimmte Zeit den Kontakt verbieten konnte. Weil sonst ist es ja eigentlich so, dass jedem Häftling, der einen Anwalt zusteht, und dass der auch immer zu ihm Kontakt haben muss. Und weil sie eben die Information nach draußen geschmuggelt hatten, hat man hier gesagt, okay, wir müssen hier was verändern, denn das wird missbraucht und führt eben dazu, dass draußen viele verschiedene Anschläge und auch Morde geschehen sind, weswegen man das verboten hat. Im Knast selber haben sich die Führungsriege der RAF dann auch so ein bisschen zerstritten, was letztlich dazu führte, dass 1976 Ulrike Meinhof sich selber mit einem Handtuch, das sie sich so klein gerissen hat, am Fenster erhängt hat. Und in dieser Zeit, also ein Jahr später, wo dann noch alle anderen RAF-Mitglieder außer der Meinhof und dem Holger Mainz gestorben waren, haben sie natürlich dieser zweiten Generation von RAF-Mitgliedern die oberste Priorität mit auf den Weg gegeben, dass sie Aktionen durchführen sollen, um eben diejenigen freizupressen. Und das wurde dann auch 1977 in dem Fall, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, ganz konkret getan.
Genau. Bevor wir auf den eigentlichen Tatablauf Hans-Martin Schleyer und dessen Entführung und Ermordung zu sprechen kommen, muss man dazu erwähnen, dass in dem Jahr selbst, und zwar im Frühjahr und im Sommer, schon wieder mehrere schwere Straftaten von der RAF begangen wurden. Und zwar wurde am 7. April zum Beispiel der Generalbundesanwalt Siegfried Buback und 2 seiner Begleiter in Karlsruhe von einem RAF-Kommando erschossen, als sie in einem Auto an einer Ampel gewartet haben. Und wer die zum Beispiel die Attentäter dann waren letztendlich, das hat man auch bis heute nicht geklärt, man kann sie halt nur der RAF zuordnen. Am 30. Juli wurde dann der Dresdner Bankchef Jürgen Ponto, sollte entführt werden aus seinem Haus in Oberursel, aber der Entführung hat er sich dann widersetzt und wurde dann auch ermordet. Eine der Attentäterinnen war tatsächlich Susanne Albrecht, die Schwester von Pontos Patenkind. Der eigentliche Tatablauf, über den wir heute reden, also die Entführung von Hans-Martin Schleyer, begann am Montag, dem 5. September 1977, am frühen Abend. Der damalige Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer wird von seinem Chauffeur in seine Dienstwohnung in Köln gefahren, begleitet von 3 bewaffneten Polizisten in einem separaten PKW. In der Nacht zuvor treffen sich RAF-Terroristen in einer Wohnung am Wiener Weg und beschließen, am folgenden Tag loszuschlagen. Ein Bekennerschreiben wird bereits angefertigt. Am Nachmittag hat die Terrororganisation eine Telefonkette eingerichtet, um die in einem Hinterhalt lauernden Peter-Jürgen Borg, Sieglinde Hofmann, Willi-Peter Stoll und Stefan Wisniewski stets über den aktuellen Aufenthaltsort Schleyers zu informieren. 20 Minuten später erreicht Schleyer die Vinzenz-Staatsstraße, die RAF-Mitglied Wisniewski just in diesem Moment aus einer Einfahrt rückwärts in die Straße rollend blockiert. Schleyers Fahrzeug blockiert rechtzeitig, doch das Auto der folgenden Polizisten fährt dann auf und verursacht eine Karambolage. Darauf eröffnen quasi die ERF-Mitglieder das Feuer. Da gab es noch so einen Kinderwagen, der dort abgestellt wurde, in dem die Waffen versteckt wurden. Und dann sind sie wie aus dem Nichts sozusagen aus dem Auto gesprungen, beziehungsweise dort an dem Kinderwagen hervorgekommen und haben sofort das Feuer eröffnet. Es sind über 100 Schüsse gefallen. Der Chauffeur Heinz Marzitz war getroffen und ist sofort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der RF-Terrorist Willi Stoll änderte darauf kurzfristig die abgesprochenen Pläne, also quasi das, was vorher abgesprochen war, was zu tun ist seitens der Terroristen, und hat dann in Eigeninitiative ist auf die Frontscheibe des Polizeiautos oder beziehungsweise des Begleitwagens gesprungen, in dem die begleitenden Polizisten saßen, und hat dann wie von Sinnen auf die losgefeuert. Trotz eines Fluchtversuchs sterben alle drei Polizisten durch mehrere tödliche Schüsse. Als man später den Tatort untersucht, ergibt sich, dass noch ein fünftes RAF-Mitglied daran beteiligt gewesen sein muss, wahrscheinlich aus einem versteckten Ort, zum Beispiel der nahegelegenen Bushaltestelle. Und diese Person hat mit auf die späteren Opfer dann gefeuert. Hans-Martin Schleyer selbst bleibt in diesem Moment unverletzt und wird dann von den Terroristen in einem VW-Bus entführt und nach einem Fluchtfahrzeugwechsel in einen Unterschlupf, also einem Apartment in einem Hochhaus gebracht. Um 21.30 Uhr tritt der damalige Bundeskanzler Schmidt erstmals vor die Fernsehkameras. Die Botschaft seiner kurzen Ansprache ist unmissverständlich. Der Staat werde mit aller notwendigen Härte antworten. Gegen den Terrorismus steht nicht nur der Wille der staatlichen Organe, gegen den Terrorismus steht der Wille des ganzen Volkes. Alsbald werden dann auch die ersten Absichten der brutalen Entführer des RAF-Kommandos Siegfried Hausner klar. Schleyer, der die meiste Zeit in einem Wandschrank gesperrt ist, wird gezwungen, an Videoaufnahmen mitzuwirken, die die Freilassung 11 inhaftierter RAF-Mitglieder fordert. Darauf ist ja Stefan eben schon etwas eingegangen. Und diese Videobotschaften richten sich direkt an Kanzler Helmut Schmidt und der Bundesregierung. Die Entführer fordern eine Ausstrahlung dieser Bedingungen und der eigenen Erklärung in der Tagesschau. Doch die Bundesregierung hat an dieser Stelle nicht kooperiert. Es wird tatsächlich auch nicht das letzte Mal sein, dass hier nicht kooperiert wird. Die Leitung des Krisenstabs hat übrigens tatsächlich Kanzler Schmidt zu weiten Teilen selbst übernommen. Ein Polizist, wie sich später dann auch der Öffentlichkeit preisgegeben hat, hat gemutmaßt, dass sich Schleyer eben in einem Hochhaus in Köln aufhält, beziehungsweise dass er dort festgehalten wird. Doch seine Argumentation, dass alle diese Beschreibung, es gab da damals so eine Rasterfahndung, die dann an die ganzen Polizisten rausgegeben wurde und Ermittler ausgegeben wurde, wie zum Beispiel ein Ort aussehen muss, an der so eine Person gefangen gehalten wird, von wegen mit Tiefgarage und Hochhaus und so weiter. Und der Polizist hatte da tatsächlich ein konkretes Objekt im Sinne, aber seine Argumentation, die er auch nicht für sich behalten hat, also hat sie schon geäußert, die wurde dann später falsch abgelegt und nie weiter großartig verfolgt, auch weil man teilweise, wie man heutzutage weiß, vermutlich nicht mit dem Bundeskriminalamt zusammenarbeiten wollte seitens der übergeordneten Behörden. Und das ist auch nicht der einzige Behördenfehler, der passiert ist. Auch in Holland ist man dann den Entführern auf der Spur. Dort in Den Haag ist Schleyer Mitte September für ein paar Nächte untergebracht worden und die holländische Polizei hat das Gebäude, in dem er untergebracht wurde, auch observiert. Jedoch greifen sie erst in der Nacht, nachdem Schleyer wieder an einen anderen Ort gebracht wurde, zu und sind dementsprechend leer ausgegangen. Die Entführung hat sich dann stattdessen in Brüssel fortgesetzt. Am 15. Oktober veranlasst Hans Eberhard Schleyer, der älteste Sohn des Entführten, beim Bundesverfassungsgericht, dass entgegen des Nichthandels der Bundesregierung doch auf die Forderung der Entführer eingegangen werden soll. Der Antrag wird jedoch abgelehnt. Auch die Entführung des Passagierflugzeugs Landshut durch eine Gruppe palästinensischer Terroristen der Volksfront zur Befreiung Palästinas, kurz PFLP, ändert nichts an der Entscheidung und auch nichts an der Haltung der Bundesregierung. Am 18.10. wird das entführte Flugzeug durch deutsche Spezialkräfte in Mogadischu in Somalia gestürmt und die Geiseln befreit. Für den Fall eines Scheiterns dieser Befreiungsaktion hat Bundeskanzler Schmidt seinen Rücktritt tatsächlich schon vorformuliert. Zu diesem Zeitpunkt geht man allerdings seitens der Behörden noch davon aus, dass die Rasterfahndung zu einem Ergebnis führen wird und man den Aufenthaltsort Schleyers ermitteln wird. Ebenfalls eine Möglichkeit, die Schleyer-Entführer geben jetzt einfach nach dieser gescheiterten Flugzeugentführung auf. Doch das Gegenteil wird tatsächlich passieren. Noch in derselben Nacht begehen inhaftierte Mitglieder der RAF, darunter Andreas Bader, Selbstmord in ihren Zellen im auch schon von Stefan geschilderten Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim. Als die Entführer davon Wind bekommen, töten sie den sich immer noch in Gefangenschaft befindenden Hans-Martin Schleyer mit 3 Schüssen in den Hinterkopf. Am 19.10. klingelt das Telefon im Stuttgarter Büro der Deutschen Presseagentur. Eine weibliche Stimme diktiert: Hier RAF. Wir haben nach 43 Tagen Hans-Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet. Herr Schmidt, kann ihn in der Rue Charles Pégu in Mühlhausen in einem grünen Audi 100 mit Bad Homburger Kennzeichen abholen. Am selben Tag wird die Leiche Schleiers im Kofferraum eines in Mühlhausen abgestellten Audis gefunden. Wer letztlich die Todesschüsse abgefeuert hat, ist dabei bis heute unklar. Am 25.10.1977 wird Schleier dann in Stuttgart beerdigt. Auch unter Anteilnahme zum Beispiel der Bundesregierung, insbesondere Helmut Schmitz. Doch auch die Anteilnahme bei der kontroversen, tatsächlich gemeinsamen Beerdigung von Gudrun Enslin, Andreas Bader und Jan-Karl Raspe war enorm. 10 Menschen hatte die RAF im Terrorjahr 1977 ermordet und es sollte noch 21 Jahre mit weiteren Todesopfern dauern, bis die Rote Armee-Fraktion 1988 schließlich in einer anonymen Erklärung ihre Selbstauflösung verkündete. Mit dem Satz, heute beenden wir das Projekt. Ja, nochmal kurz was zu dieser Flugzeugentführung. Landshut ist ja auch so ein Thema, was, nicht weniger präsent war als letztendlich die Entführung Schleiers. Das war eine Sache, die damals groß in den Medien war. Ähnlich dem, ja, wie wir es damals hatten bei unserem aktuellen Thema, was wir noch gar nicht erwähnt hatten. Da wollte ich eigentlich tatsächlich noch eingehen, aber das machen wir dann am Ende. Da ist ja jemand aus einer der vergangenen Folgen jetzt bald frei. Aber dazu sagen wir später am Ende noch was. Aber jetzt ist mir der Name des Falls entfallen. Ich hatte gehofft, Gladbeck. Dass einer mir von euch... Gladbeck, genau. Auch ähnlich von den Medien verfolgt und groß in der Presse, Tagesschau und alle haben das gespannt am Fernseher verfolgt, was da passiert. Und es war am 13. Oktober, als 4 palästinensische Luftpiraten, auch bekannt als das Kommando Martyr Halime, die Lufthansa-Maschine Landshut, auf dem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt entführt hat, um den Forderungen der Schleierentführer Nachdruck zu verleihen. Beim Zwischenstopp in Aden wird der Flugkapitän Jürgen Schumann mit einem Kopfschuss ermordet. Und der Elfflug hat dann halt in der Hauptstadt Mogadischu, also in der somalischen Hauptstadt, geendet. Aber kurz nach Mitternacht am 18. Oktober ist dann halt das deutsche Einsatzkommando der deutschen GSG 9, hat das Flugzeug gestürmt, hat die 3 Entführer getötet und 86 Geiseln befreit. Das war damals auch, ich glaube auch so eine, wie nennt man das, könnte man das jetzt negativ formuliert, Sternstunde? Eine der bittersten Stunden. Gewesen, dass halt das möglich war, dass einfach Terroristen so eine deutsche Maschine entführen, aber da ist ja zum Glück, sagen wir mal, bis auf den Kollateralschaden, dass halt der Kapitän dort erschossen wurde, ist ja eigentlich alles gut gegangen. Die Frage, die sich natürlich hier auch für die Zuhörer stellt, die jetzt nicht so mit diesem Fall vertraut sind, warum ausgerechnet Hans-Martin Schleier? Dominik, du hast dich ein bisschen mit der Person beschäftigt. Hast du da irgendwas in der Vita gefunden, was darauf schließen könnte, warum die RAF sich ausgerechnet Hans-Martin Schleier rausgesucht hat?
Also zunächst, wer Hans-Martin Schleier mal googelt, ich habe das auch als allererstes gemacht bei der Recherche für den Fall, der sieht als allererstes dieses fast schon ikonische Bild von ihm, was glaube ich auch schon mehrfach auf Titeln von Spiegel und von Stern und so zu sehen war, nämlich dieses Foto, wo er schon relativ runtergekommen in dem Trainingsanzug, also mit dieser offenen Trainingsjacke und dem Unterhemd und diesem Schild seit, ich glaube, 31 Tagen in Gefangenschaft oder 13 Tagen in Gefangenschaft.
20.
Oder 20 Tagen, genau. Auf jeden Fall mit diesem handgeschriebenen Schild unter dem RAF-Logo sitzt. Und das ist ja so ein bisschen zum Sinnbild geworden für die RAF-Bewegung und für diese Entführung und überhaupt auch für alle anderen Straftaten, die mit der RAF in Verbindung gebracht werden. Und das war für mich so ein ganz besonderer Moment, nachdem ich dann mich eingehender mit der Vita von Hans-Martin Schleier beschäftigt hatte, zu sehen, wie ein Mann von diesem Format, der so viel erreicht hat, positiv wie negativ, da kommen wir gleich noch dazu, so in so kurzer Zeit so weit runterkommt, in Anführungszeichen, im Rahmen dieser Entführung. Und das war für mich schon mal so ein besonderer Moment, weil ich mir einfach gedacht habe, eine so starke und mächtige Figur so erniedrigt und so kaputt körperlich wie seelisch dann auch schon zu sehen, das ist schon was Besonderes. Und Hans-Martin Schleier war ja auch, wie du schon gesagt hast, Chris, in diesem sogenannten, wie er immer genannt wird, in diesem deutschen Herbst, der eben diese verschiedenen Ereignisse, diese verschiedenen Straftaten, die Flugzeugentführung, die Entführung von Hans-Martin Schleier mit zusammenfasst und die Bundesrepublik auch in eine relativ große oder in eine bis dato der größten Krisen der Geschichte gestürzt hat, der Nachkriegsgeschichte. Er war ja so ein bisschen die Lichtfigur davon. Und dann habe ich mich gefragt, wer war Hans-Martin Schleier eigentlich, bevor wir ihn so erlebt haben? Hans-Martin Schleier wurde geboren am 1. Mai 1915 in Offenburg. Er war schon damals als Sohn eines Landesdirektors, also Ernst Schleyer hieß sein Vater, er war Landesgerichtsdirektor und von dessen Frau Helene, war er natürlich schon, ich nenne es jetzt einfach mal vorbelastet, was so in gewisser Weise das Elternhaus angeht. Man kann sich vorstellen, ein Landesgerichtsdirektor im frühen 20. Jahrhundert, die Erziehung war entsprechend streng, er wurde nationalistisch-konservativ erzogen und ich nehme an, dass das den Grundstein gelegt hat für sein späteres Verhalten zur Zeit des Krieges, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Schleyer hat dann 1933 sein Abitur in Rastatt gemacht und hat kurz darauf ein Jurastudium an der Universität in Heidelberg begonnen. Und dieses Jurastudium war sozusagen, sollte den Grundstein legen für seine spätere berufliche Laufbahn und war aber auch ein Stück weit mit ein Faktor, als er dann in eine Studentenverbindung eingetreten ist, die sich Cor Suevia nannte, die auch entsprechend rechts vorbelastet war. Zuvor war er in einer Schülerverbindung aktiv, die Teutonia 1842. Und diese beiden Verbindungen, man findet jetzt nicht so sehr viel, wenn man die im Internet sucht, aber die haben schon, wie auch ja heute immer noch in vereinzelten Studentenverbindungen zu finden, so einen leicht kameradschaftlichen Charakter bis nationalistisch geprägten Charakter. Also da geht es viel um was auch bei den Nazis dann halt später war, so dieses Zugehörigkeitsgefühl, alleine sind wir kleine Lichter, aber im Kollektiv, da sind wir wer, da gelten wir was, niemand will uns so ungefähr, beziehungsweise wir gegen den Rest der Welt. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl, diese Kameradschaft und dieses wir halten zusammen, egal was kommt, wurde da schon in ihm installiert und hat sich dann auch später manifestiert. Also ich nehme an, man findet wie gesagt dazu nichts, ich habe zumindest nichts gefunden, aber ich nehme an, dass diese Zugehörigkeit und diese Aktivitäten, die er damals schon in die Richtung unternommen hat, dass die auch mit so ein bisschen der Grundstein waren für sein späteres Handeln. Später dann, Hans-Martin Schleyer, ist dann in verschiedenen nationalistischen Organisationen tätig gewesen. 1931 ist er in die HJ eingetreten, das war also noch davor. Und ab 1933 war er dann auch Mitglied der Schutzstaffel der SS. Also er war dann wirklich auch offiziell in einer nationalsozialistischen Vereinigung, in einer nationalsozialistischen Verbindung. Also quasi direkt zur Machtübernahme Hitlers ist er dann auch mit eingetreten. 1935 gab es dann die erste Besonderheit, die man jetzt nicht mehr unbedingt als Mitläufertum meines Erachtens abstempeln konnte. Nämlich da hat Schleyer seinem Chor vorgeworfen, eine mangelnde nationalsozialistische Gesinnung aufzuweisen. Der Hintergrund war, dass ältere jüdische Mitglieder, die sich wohl auch einen gewissen Grad an, ich nenne es mal Ansehen, erarbeitet haben innerhalb dieser Verbindung, die wurden oder sollten ausgeschlossen werden. Da haben sich dann viele innerhalb dieses Chors, viele ranghohe Funktionäre, nenne ich es jetzt einfach mal, dagegen ausgesprochen. Und Schleyer war einer von denen, die gesagt haben, wie kann das eigentlich hier ein Thema sein, in der heutigen Zeit, in der wir leben, nur so ein paar alte Juden da auszuschließen, so muss er es wohl formuliert haben, wo ist da das Problem so ungefähr, was ist denn mit eurer Gesinnung eigentlich los? Er ist dann aufgrund dessen auch unehrenhaft mit Schimpf und Schande, so wie sich das dann wohl nennt, aus der Verbindung ausgestoßen worden, ist aber später nach Kriegsende wieder aufgenommen worden und sogar als Ehrenmitglied ernannt worden. Das war während der Entführung, da hat man sich dann wohl wieder an ihn erinnert und hat gesagt, oh gut, okay, damals, das war halt eine andere Zeit und jetzt ist er aber, hat er sich ja verdient gemacht für die deutsche Wirtschaft, jetzt ist er Ehrenmitglied, also er wurde dann vollständig rehabilitiert, aber ich denke, diese Aktion beweist schon relativ deutlich, welcher Gesinnung Hans-Martin Schleyer damals schon war. Auch in späterer Zeit hat Schleyer immer wieder die nationalsozialistische Ansicht vertreten. Er hat meines Wissens verschiedene Reden mit unterstützt diesbezüglich und ist auch am 1. Mai 1937 offiziell in die Partei, also in die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, in die NSDAP eingetreten, war dann dort Mitglied. Und 1938 hat er sein Jurastudium beendet mit dem ersten juristischen Staatsexamen und 1939 dann auch seine Frau geheiratet, Waltrude Ketterer, mit der er dann auch vier Kinder hatte, vier Buben, wie man damals gesagt hat. Ab 1940 hat er seine berufliche Laufbahn zugunsten der Politik erstmal ad acta gelegt und wurde in die Wehrmacht eingezogen. Er hat dann noch in den letzten Zügen des Westfeldzugs mitgewirkt, wurde aber relativ schnell verletzt und dann als dienstunfähig entlassen. Damit war aber seine Karriere in der Partei oder in der Bewegung, wie man so schön sagt, nicht beendet. Im Gegenteil, er wurde 1941 als Leiter eines Studentenwerkes im deutsch besetzten Prag eingesetzt und ab 1943 war er Sachbearbeiter im Zentralverband der Industrie für Böhmen und Mähren. Dort war er zuständig für die Germanisierung der tschechischen Wirtschaft, also er wurde gezielt eingesetzt, um dieses frisch annektierte Tschechien einzudeutschen, zu germanisieren. Was man sich auch immer darunter vorstellen mag, da gehen die Meinungen auseinander, da finden sich auch verschiedene Interpretationen davon, aber er hat sich dort auch einen Namen gemacht, sagen wir es mal so. Wie gesagt, genaueres ist schwer zu finden aus der Zeit, da kommen wir dann auch noch drauf, warum das so ist. Auf jeden Fall war es so, dass er nach dem Krieg einen SS-Rang, den SS-Rang des Untersturmführers hatte, also schon etwas Höheres, jetzt nichts ganz Hohes. Es war jetzt kein Sturmbannführer, aber er war schon in der Partei oder in der SS aufgestiegen und wurde aufgrund dieses Ranges auch für 3 Jahre in Baden-Baden interniert. Also er wurde dann aufgegriffen kurz nach dem Krieg und wurde in Baden-Baden in Baden interniert, aber 1948 dann wieder entlassen. Jetzt kommt ein kontroverser Teil seiner Vita, nämlich während der Entnazifizierung wurde er ursprünglich als Minderbelasteter eingestuft. Minderbelasteter war jetzt kein extrem hoher NS-Funktionär, aber zumindest jemand, der die Gesinnung vertreten hat und der auch aktiv in der Partei war. Niemand, der jetzt einfach nur Mitläufer war im Übrigen auch ein Rang, sondern schon was Höheres. Und dagegen hat er dann Revision eingelegt. Er hat sich dann als Mitläufer einstufen lassen wollen und hat dafür dann auch, das ist wohl erwiesen, gelogen. Er hat dann seinen Rang als Untersturmführer zu einem SS-Oberscharführer gemacht, zu einem niedrigeren Dienstgrad abgradiert sozusagen, was wohl auch nicht aufgefallen ist. Und er wurde dann im Rahmen dieser Revision tatsächlich auch als Mitläufer eingestuft. Also man konnte daran schon erkennen, dass Schleyer wusste, wo die Reise hingeht, auch politisch im besetzten Deutschland der Nachkriegszeit, und dass er sich damit wieder einen Platz an der Sonne, wie man so schön sagt, beziehungsweise dann halt in einen Platz in einer höheren wirtschaftlichen Funktion erarbeiten oder ergaunern wollte in dem Fall. Also das war ihm mit Sicherheit bewusst und er hat deswegen natürlich auch darauf gedrängt, als Mitläufer nur eingestuft zu werden, also als jemand, der Bewegung zwar gefolgt ist, aber der eigentlich nicht davon überzeugt war. Ich finde auch hier dran erkennt man ganz gut, dass Schleyer, sei es durch Zufall oder bewusst, nach meinen Recherchen war es wohl eher durch Zufall, dass Schleyer genau dem Feindestypus der RAF entsprochen hat. Die RAF im Kampf gegen den Faschismus, gegen faschistische Strukturen, die sich aus dem Zweiten Weltkrieg heraus in eine Scheindemokratie, so wurde es ja immer hingestellt von der RAF, in eine Scheindemokratie gerettet haben, unter dem Deckmantel völkischer Gleichheit, aber immer noch den gleichen Faschismus, den gleichen Rassismus, die gleiche Gewalt propagiert und angewendet hat, wie eben damals zu Zeiten des Dritten Reiches. Und für die war Schleyer einfach das Sinnbild dieses korrupten Systems. Ein Mann, der quasi nahtlos von einem System ins andere gewechselt ist, ohne größere Probleme, der sich irgendwie durchgewieselt hat und der es auch immer geschafft hat, seine Vergangenheit in der Bewegung, in der NS-Bewegung zu verschleiern. Und das war natürlich den RAF-Mitgliedern ein absoluter Dorn im Auge. Wobei, so wie ich das gesehen habe, wussten die zu dem Zeitpunkt der Entführung noch nichts von der Tragweite seiner NS-Tätigkeit, sondern die haben halt, ihnen war bewusst, dass er damals tätig war, aber er wurde in erster Linie halt aufgrund seiner Position im aktuellen Nachkriegsdeutschland, also in der Bundesrepublik, ausgewählt und jetzt erst in zweiter Linie aufgrund seiner NS-Vergangenheit. Aber sowas war natürlich dann, spielte den RAF-Terroristen natürlich genau in die Hände und man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, so ist es auch in verschiedenen Dokumentationen teilweise von Betroffenen geschildert worden, dass hier ein ehemaliger glühender Nationalsozialist und teilweise auch immer noch überzeugter Nationalsozialist einfach der Gegenbewegung in die Hände gefallen ist. So wurde es dann oft beschrieben und so nach dem Motto, das war jetzt ein Stück weit halt einfach ausgleichende Gerechtigkeit. Jemand, der damals in einer verbrecherischen Organisation tätig war, wird jetzt von einer anderen verbrecherischen Organisation für seine Verbrechen bestraft.
Das klingt ja. Es ist ja auch
klingt jemand, sehr polemisch, aber es ist ein Quäntchen Wahrheit drin, finde ich.
Es ist ja auch letztendlich jemand, Das finde ich halt bemerkenswert daran, dass halt eben genau diese Person entführt wurde, der natürlich als Arbeitgeberpräsident, der natürlich auch so natürlich für Kapitalismus steht und jetzt nicht unbedingt als jemand, der halt eben für Arbeitnehmer spricht, logischerweise nicht, oder halt für den normalen Arbeiter oder für die Mittelschicht. Und da hält sich natürlich bei aller Menschlichkeit, kann ich mir vorstellen, bei vielen Leuten das Mitleid auch in Grenzen, was die Entführung einer solchen Person angeht. Und dementsprechend war ja auch das Interesse so ein bisschen an dieser Entführung in der Öffentlichkeit sehr, ja, grenzwertig, sag ich mal. Da ist ja auch durchaus, und das wurde ja auch dann auch von, ich weiß nicht, ob es von Schmidt war, aber irgendjemand, oder die Ermittler haben es ja damals auch gesagt, oder die Zeitzeugen, dass ja schon ein gewisser Anteil der Öffentlichkeit eher mit der RAF sympathisierte, trotz der schweren Straftaten, denen diese Terrororganisation begangen hat. Und das ist natürlich eine bemerkenswerte Sache, ne? Deswegen hatte ich das vorhin auch noch erwähnt, halt auch mit dieser Beerdigung von den drei RAF-Mitgliedern, die Suizid in Stammheim begangen haben, von Enslin, Bader und Raspe. Das dort halt, wenn man sich die Bilder so anguckt, da gibt's durchaus ein paar Fotos, die man sich angucken kann, wenn man ein bisschen googelt, dass dort unfassbar viele Leute waren und jetzt nicht einfach Verwandtschaft oder so, sondern wirklich Leute, die mit diesen Terroristen sympathisiert haben, Leute aus der linken Szene natürlich auch größtenteils. Aber das sind schon erstaunliche Sachen. Gerade du denkst so halt, okay, ja, hier ist das Opfer, da trauert der Bundeskanzler drum, dort trauern hohe Regierungsfunktionäre und so weiter. Aber auf der anderen Seite findet halt auch eine Beerdigung statt und da sind nicht weniger Leute gekommen, die um die Verstorbenen trauern. Ne?
Die RAF hatte natürlich viele Sympathisanten, gerade auch unter den jungen Leuten, die vielleicht jetzt nicht so radikal waren, um effektiv auf die Straße zu gehen und einen Stein in die Hand zu nehmen oder eine Kalaschnikow. Aber durchaus doch viele, die mit der RAF sympathisiert haben, die den Gedanken auch hatten, wir als junge Leute werden vom Staat unterdrückt. Wir können nicht friedlich gegen irgendwas protestieren, beziehungsweise wir können nicht generell gegen etwas protestieren, ohne vom Staat niedergeprügelt oder sogar niedergeschossen zu werden, wie Stefan am Anfang ja schön gesagt hat, dieser Studentenmord, der so ein bisschen die Initialzündung der RAF war. Das stimmt natürlich. Aber hier hatte natürlich die Bundesrepublik auch eine schwere Lage, weil wir hatten jemanden, oder die Bundesrepublik hatte jemanden, der sich für das Deutschland in der Nachkriegszeit verdient gemacht hat, der aber eine mehr als zweifelhafte Vergangenheit während des Zweiten Weltkriegs hatte. Und wenn diese Vergangenheit damals ans Licht gekommen wäre, hätte man während der Entführung als Öffentlichkeit gewusst, was Hans-Martin Schleyer während des Zweiten Weltkriegs gemacht hat und dass er nicht nur Mitläufer war, sondern dass er sich auch selbst in Interviews und in Gesprächen als Nationalsozialist bezeichnet hat. Er hat ja selber gesagt, ich bin alter Nationalsozialist. Das hat er auch nach dem Krieg noch gesagt. Und er selbst, als er gefragt wurde, wie er seine Zeit zum Zweiten Weltkrieg sieht, meinte, ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe. Und das war ja ein Novum. Die meisten Leute, es gab ja zahlreiche NS-Funktionäre, Leute aus der NSDAP, aus der SS, die auch im Nachkriegsdeutschland noch hochrangige Positionen bekleidet haben. Und die waren aber zum größten Teil immer sehr darauf bedacht zu sagen, es war eine schlimme Zeit, wir hatten keine andere Wahl, so das Typische halt einfach. Keiner war überzeugt von der Idee des Nationalsozialismus, jeder hat sich nur untergeordnet und wollte einfach nicht umgebracht werden oder nicht deportiert werden. Und man hat aber so weiter nicht drüber geredet. Und Hans-Martin Schleyer war aber jemand, der bewusst gesagt hat, ich bin stolz auf diese Zeit und ich bin Nationalsozialist. Und wenn das während der Entführung ans Licht gekommen wäre, dann hätte man sich natürlich auf einen Schlag die gesamten Sympathien des Volkes für diesen Entführten Hans-Martin Schleyer verspielt. Und das wusste dann auch der Sohn und die Familie. Die wussten natürlich, wenn sowas ans Licht kommt, dann fällt es vielleicht dem einen oder anderen schwer, diese Person noch als Opfer anzusehen. Gerade auch vielleicht von Leuten, die eben keine Nationalsozialisten waren zum Zweiten Weltkrieg oder keine überzeugten Nationalsozialisten.
Was ich an der Stelle auch super interessant finde, ist, dass die RAF-Mitglieder das ja genau wussten. Also die haben ja richtig Recherchearbeiten angestellt, sind ins Weltwirtschaftsarchiv nach Hamburg gefahren, haben sich da unter falschem Namen den Zugriff geben lassen, um eben über seine Vergangenheit zu recherchieren. Und letztlich war es dann so, dass sie über die palästinensischen Verbündeten, die sie ja hatten, die wiederum über die tschechoslowakische Staatssicherheit so ein Geheimdossier zusammengestellt hatten, wo dann diese Informationen über die Vergangenheit von Schleyer letztlich dokumentiert wurde und wo sie gesagt haben, genau das ist ja diese Fortführung und eben nicht dieser Bruch, sondern die Kontinuität zwischen der deutschen NS-Elite auf der einen Seite und der neuen Elite in der Bundesrepublik.
Ja, ja, das hatte ich tatsächlich auch noch nachgelesen. Das war nämlich tatsächlich auch hauptsächlich Christian Klar, der da in dem Weltwirtschaftsinstitut recherchiert hat. Und den ermittelnden Behörden ist auch tatsächlich schon ein Jahr zuvor auch ein sichergestelltes Selbst, also so ein RAF-internes Buch in die Hände gefallen, in der auch deutlich davon stand, dass die RAF 1977 eine Offensive plant und dass dort auch gezielt zum Beispiel drin stand, abgekürzt HM auszuchecken und auszuschalten sozusagen, und das HM Hans-Martin Schleyer war. Was ich hier noch tatsächlich bemerkenswert finde, und das wäre jetzt tatsächlich auch noch was, was mich dann, wo mich eure Meinung dazu interessieren würde, ist, das hatte unsere aktuelle Bundeskanzlerin Angela Merkel auch vor, ja, ist schon vor einer gewissen Zeit gewesen, auch nochmal herauskristallisiert, dass es halt zwei bemerkenswerte und erwähnenswerte politische Folgen der Schleyer-Entführung gab. Und zwar zum einen, dass klargestellt wurde, dass der Staat sich nicht erpressbar machen darf. Und auf der anderen Seite, dass in solchen Situationen, in solchen vergleichbaren Situationen, Regierung und auch Opposition zusammenhalten müssen. Und das auch bis heute gilt, was man halt auch im jetzt vergangenen Wahlkampf sehen konnte, dass zum Beispiel Angela Merkel von der CDU und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sich quasi schon vorab darauf verständigt haben, eben diesen Wahlkampf, also die Terrorbekämpfung, die ja eigentlich ein aktuelles Thema ist, aus dem Wahlkampf herauszuhalten, um die gesellschaftliche Geschlossenheit in dieser Frage halt nicht zu gefährden. Und da würde mich generell einfach eure Meinung dazu interessieren, was ihr davon haltet, dass eben der Staat nicht auf die Schleyer-Entführer eingegangen ist und auch nicht quasi sich davon beeindrucken lassen hat von der Entführung der Landshut-Lufthansa-Maschine durch solche Dinge. Was haltet ihr davon? Denkt ihr, dass es auch wenn es ein schwieriges Thema ist und wir jetzt definitiv auch keine Antwort darauf finden können wahrscheinlich, dass sich der Staat nicht raushält, aber dass er den Verbrechern nicht entgegenkommt?
Also ich erinnere mich halt noch an die Rede, die Helmut Schmidt damals im Bundestag gehalten hat, wo er einen Brief vorgelesen hat, den er direkt an die RAF zum damaligen Zeitpunkt gerichtet hat, wo er das halt eben auch nochmal ganz ausdrücklich gesagt hat und wo er auch richtig von der Tonalität aufgebraust ist und diesen Irrsinn, dass sie damit aufhören sollen. Also ich glaube schon, dass das eine wichtige Entscheidung war, auch eine richtungsweisende Entscheidung war, um wirklich auch vor Nachahmung gefeit zu sein. Denn wenn du das halt einmal machst, wenn du einmal quasi sagst, okay, dieses Menschenleben ist so viel wert, dann öffnest du ja irgendwo die Büchse der Pandora und jede andere Organisation, die dazu bereit ist, Menschen zu entführen und zu töten, sehen, okay, hier gibt es einen Weg, um Dinge zu verändern, dass ich glaube halt einfach, dass dann in der Folge viel mehr passiert wäre und dass solche Entführungen einfach viel häufiger aufgetreten wären, als wenn man jetzt sagt, okay, wir lassen die alle frei, wir geben jedem 100.000 Deutsche Mark und schicken die ins Land ihrer Wahl. Das war ja zu keinem Zeitpunkt, wenn man so nachliest, wie es zu damaliger Zeit war, eine Option, sondern es war von Anfang an klar, mit denen wird nicht verhandelt. Also ich kann das durchaus nachvollziehen.
Was natürlich ebenfalls eine Rolle gespielt hat, was man auch gut heute noch an vielen politischen Entscheidungen sehen kann, gerade auch was solche Sachen betrifft, wenn dort halt jemand wie der Amri zum Beispiel dort in Erscheinung tritt letztes Jahr oder generell in heutigen Zeiten des Terrorismus durch den IS, dass dort natürlich auch immer gewisse Gesetze klammheimlich, will ich es jetzt nicht nennen, aber erarbeitet werden und beschlossen werden, die natürlich auch den Datenschutz betreffen und die Verbrechensbekämpfung betreffen. Und es war halt auch tatsächlich damals schon so, dass halt nach dem Jahr 1977 wirklich der Staat wirklich eine immense Aufrüstung vorangetrieben hat, um gegen potenzielle Feinde vorzugehen, aber halt nicht nach außen, sondern vor allem nach innen, um die Ordnung zu bewahren. Und da war zum Beispiel der damalige BKA-Chef Horst Herold zuständig. Und der hat mittels der Behörden sozusagen diese Techniken, die ja auch heute noch benutzt werden, zu einer beobachteten Fahndung eingeleitet und die quasi dafür, ja, die das veranlasst hat, dass seitdem eigentlich eine breite Sammlung von Personendaten stattfindet, was ja auch bis heute natürlich politisch umstritten ist, aber daran erkennt man es ganz gut, dass sich die Zeiten natürlich auch wiederholen. Das lässt sich natürlich heute mit Vorratsdatenspeicherung etc. perfekt in die heutige Zeit transportieren, ne?
Ja, die Parallelen zwischen den heutigen terroristischen Vereinigungen IS oder generell die terroristischen Vereinigungen aus dem Nahen Osten, die sind für mich auch sehr, sehr offensichtlich. Wenn man sich mal mit den Charakteren der RAF beschäftigt, mit Mohnhaupt, mit Enslin, mit Bader, dann sind es zum einen Egomanen, also sehr durch Egoismus getriebene Persönlichkeiten, zum anderen aber auch Leute, die einzig und allein mit ihrer Überzeugungskraft aufgebaut haben, was die RAF letztlich dann auch war. Die sind ja auch teilweise nach Palästina und ins jordanische Gebiet gegangen zum Trainieren. Also auch zu Beginn der RAF wurden dann im Austausch quasi Leute da nach Palästina geschickt, um dort quasi den Guerillakampf zu erlernen, was natürlich auch ein Stück weit komisch anmutet, wenn man bedenkt, dass es da um Berliner oder um deutsche Städte ging, in denen diese Schlachten geführt wurden und dass dort halt im Wüstensand trainiert worden ist. Aber da wurde dann auch gesagt, dass diese Personen natürlich fast niemand von diesen bürgerlichen Kindern, es waren ja zum großen Teil noch Kinder, hatte irgendwie die körperlichen Voraussetzungen für einen Guerillakämpfer. Die waren einfach nur durch ihre glühende Überzeugung, durch ihre revolutionäre Denkweise, wie sie selbst beschrieben hätten, prädestiniert dafür und haben sich da als Kämpfer hervorgetan. Die körperlichen Voraussetzungen, die waren bei nahezu niemandem gegeben, aber einfach nur durch die Kraft des Willens haben sie dann auch diese Zeit durchgestanden und haben sich da hervorgetan. Aber gerade so dieses Märtyrerdenken, beziehungsweise dieses wir werden erlöst und wir sind bis zuletzt Herren über unser eigenes Leben, der Tod ist die letzte revolutionäre Handlung, die wir vollführen können, diese Denke deckt sich ja in der Art und Weise schon sehr mit den radikal-religiösen Denkweisen. Die Antriebsfeder ist eine andere. Beim einen ist es Revolution, beim anderen ist es Religion, aber die Motive sind dieselben. Und da erkennt man schon relativ gut, auch wie die RAF untereinander umgegangen ist, wie da oft miteinander geredet worden ist, du bist Verräter, sich gegenseitig beschimpft worden, auch wie Ulrike Meinhof zuletzt geschasst wurde durch die Gruppe, wie sie beleidigt wurde, wie sie gemobbt wurde und fast schon in den Selbstmord getrieben wurde. Sie war ja dann offiziell auch kein Teil der Bewegung mehr zu dem Zeitpunkt, als sie gestorben ist. Sie wurde ja dann durch Gudrun Enslin quasi ausgeschlossen aus der Bewegung und man hat sich von ihr distanziert. Daran erkennt man relativ gut auch, dass die faschistischen Strukturen, die die RAF so überzeugt bekämpft hat, auch in ihr selbst präsent waren. Das ist ja das Paradoxe. Die RAF hat genau das bekämpft, was sie selbst aber angewandt hat in vielerlei Hinsicht und hat es scheinbar nicht begriffen. Und das war für mich in meiner Recherche so der Hauptpunkt, wo ich mich wirklich gewundert habe und wo ich mich gefragt habe, wie kann eine so von dem Kampf gegen Faschismus und gegen faschistische Strukturen und Diktaturen besessene Gruppe so verblendet sein, nicht zu erkennen, wie sie selbst in diesen Faschismus abdriftet.
Ist euch das auch passiert so gegangen?
Ist euch das auch aufgefallen?
Ja, das passiert halt grundsätzlich, wenn in einer Gruppendynamik halt Hierarchien entstehen. Und durch Hierarchien entstehen in der Regel halt auch Dinge wie Neid und Dinge wie Neid zerstören halt wieder eine Gruppendynamik. Also letztendlich ein Kreislauf, der bei solchen Konstellationen einfach automatisch passiert und der auch in der Geschichte bei ähnlichen Konstellationen auch grundsätzlich immer wieder passiert ist. Sei es in anderen Dimensionen vielleicht durch Putschversuche etc. oder hier halt in dem Fall, durch, so salopp es heute klingt, durch Mobbing. Definitiv, ja.
Also ich will nur ganz kurz, wir können die Diskussion dann nochmal aufgreifen, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, was ich aber nicht schlimm finde, weil das Thema ist ja auch sehr durch solche Punkte geprägt und ist auch wichtig, das anzusprechen. Ich will nur ganz kurz noch, es ist auch recht unspektakulär, die restliche Vita von Hans-Martin Schleyer nach dem Zeitpunkt der Entnazifizierung noch ansprechen. Er wurde schon am 1.3.1949 wieder eingebunden, damals dann als Referent bei der IHK Baden-Baden. Also da war er dann schon direkt nach dem Krieg quasi oder direkt nachdem er entnazifiziert wurde, wieder in der Wirtschaft tätig. Am 1.10.1951, also dann einige Jahre später, zwei Jahre später, wechselte er als Sachbearbeiter in die Daimler-Benz AG. Dort war er dann bis 1953 tätig. Ab da wurde er Leiter des Hauptsekretariats und ab 1959 stellvertretendes Vorstandsmitglied, was dann 1963 auch in ein ordentliches Mitglied, in eine ordentliche Mitgliedschaft umgewandelt wurde. Also da ist er relativ schnell wieder aufgestiegen. Für jemanden, der jetzt frisch als Sachbearbeiter kommt, sind 12 Jahre in einem Unternehmen bis zum Vorstand eigentlich schon recht gut, meines Erachtens. 1970 ist er in die CDU eingetreten. Da war er dann also auch wieder in einer Partei, einer konservativen Partei. Am 12. Februar 1970 wurde er Ehrensenator an der Universität in Innsbruck und nach 1971 hat er dann wieder verstärkt seine Arbeit in den Arbeitgeberverbänden aufgenommen. Zum 6. Dezember 1973 wurde er zum Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gewählt, also abgekürzt BDA. Und ab 1. Januar 1977 war er dann zusätzlich Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, des BDI. Und diese beiden Ämter hat er dann auch bekleidet bis zu seiner Entführung. Was vielleicht noch anzumerken ist, das greift so ein bisschen auch wieder das auf, was ich vorhin gesagt habe, Hans-Martin Schleyer hat auch in seiner Funktion als Präsident beziehungsweise als Präsident des BDA oder BDI immer wieder betont, dass die fehlende unternehmerische Freiheit im Nachkriegsdeutschland quasi auf kommunistische Machwerke zurückzuführen ist. Also er hat quasi unterstellt, dass er in seiner Freiheit beschnitten ist aufgrund von kommunistischen Strukturen, die er da irgendwo gesehen hat. Also er hat auch da nochmal seine Gesinnung deutlich gemacht, wie auch eben in diesen Interviews. Und es fällt schwer zu glauben, dass Hans-Martin Schleyer bis zu seinem Tod was anderes war als ein lupenreiner Nationalsozialist.
Vor allen Dingen, ich finde es halt so spannend, rückblickend, wie so die Rezeption davon ist. Weil wenn man sich jetzt so Artikel oder auch Titelseiten vom Stern zum Beispiel von damals anschaut, dann steht da, das ist der Boss der Bosse und da wird halt, also es ist schon eine relativ schlechte Darstellung, aber heutzutage zum Beispiel in Stuttgart die große Schleierhalle, also dem wurde quasi dann auch zum Gedenken viel gewidmet. Also das ist schon relativ umfangreich, wie er eigentlich auch so als Märtyrer von diesem deutschen Herbst, der so stark sich in der Geschichte vom Nachkriegsdeutschland eingebrannt hat, wie das dann quasi so dann geendet hat, obwohl die Bevölkerung durchaus da zwiegespalten war. Wobei sie dann halt immer, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mit diesem immer extremistischer werdenden Gedankengut der RAF und auch eigentlich der Distanzierung von den eigenen Idealen, die man mal hatte, also als sie in Jordanien waren, da mussten sie in verschiedene Häuser gehen und die waren ja Kommune 21 quasi, also keine Türen und Frauen und Männer und offene Beziehungen und alles und sollten da plötzlich getrennt nach so Geschlechterrollen, also ganz konservativ, aber das haben sie halt alles geschluckt, um diese militärische Ausbildung zu kriegen. Also dieses, wie sich eigentlich so vom Grundgedanken her, die machen mal was, und die reden nicht nur und sind nicht nur Theoretiker, sondern gehen auf die Straße und versuchen Dinge mit Gewalt gegen Material und gegen Sachen zu verändern, bis hin dann zu der Ermordung, wo sich dann natürlich auch viele Menschen davon völlig distanziert haben, bis hin zur kompletten Ablehnung natürlich, wie dieser Prozess dann über die Jahre funktioniert hat. Und man sagt ja eigentlich auch, dass die Generationen dann immer extremer wurden, von der Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind. Und was ich eigentlich auch noch ganz bemerkenswert finde, dass ja auch sehr viele Frauen einfach mit dabei waren und auch aktiv dabei waren, die nicht nur im Hintergrund agiert haben, sondern die auch bei den ganzen Überfällen, bei den Anschlägen mit der Waffe dastanden und diese ganzen Aktionen auch durchgeführt haben.
Also, fast federführend könnte man meinen, ne? Eigentlich
ja. Ja. Also von der Ensling auf jeden Fall und später ja auch von der Mohnhaupt, die sich dann so als Chef der zweiten Generation emanzipiert hat.
Ja. Also gut, und das hat mich immer so ein bisschen gewundert, sorry Chris, man spricht ja immer von der Baader-Meinhof-Bewegung oder vom Baader-Meinhof-Komplex, wie auch in dem Film. Dabei war Ulrike Meinhof eigentlich nicht die Schlüsselfigur. Die Schlüsselfigur war Gudrun Ensslin. Sie hatte viel, viel mehr Stimme im Rahmen der RAF. Sie hat viel mehr entschieden. Sie war wesentlich radikaler. Und speziell zum Schluss war Meinhof überhaupt nicht mehr aktiv. Also sie hat sich sogar während des Prozesses einmal dahingehend geäußert, dass ihr die Möglichkeit fehlt, zu signalisieren, dass sie sich geändert hat. So hat sie es formuliert. Sie hat sich geändert, aber sie bekommt während der Haft nicht die Möglichkeit, einen anderen Weg als den des Verrats zu wählen. Da hat sie quasi dem Polizeiapparat durch die Blume vorgeworfen, ich möchte ja signalisieren, ich habe mich geändert, ich habe mit der RAF, so wie sie heute ist, nichts mehr zu tun, aber ich möchte auch nicht meine Kameraden oder meine Freunde dort verraten.
Ja, und, aber das war ja letztendlich sogar mehr oder weniger so der, nicht die Ursache, aber der Anlass dafür, sie halt auch rauszukegeln aus der Gruppierung.
Genau, also sie hat sich ja vorher schon durch Äußerungen, beziehungsweise halt einfach, wie sie in der Gruppe behandelt wurde, war sie ja schon disqualifiziert für den weiteren Verlauf der RAF. Also es war ja schon klar, dass sie, so hätte sie nochmal den Knast verlassen dürfen, wäre sie entweder gar nicht mehr in der RAF in Erscheinung getreten oder dann halt wirklich rangniedrigst mit irgendwelchen Hilfsarbeiten wahrscheinlich versorgt worden. Davon gehe ich aus. Aber dazu kam es ja dann nicht mehr. Aber das fand ich immer komisch, dass man immer vom Baader-Meinhof-Komplex oder der Baader-Meinhof-Bewegung gesprochen hat, obwohl Gudrun Enslin, die eigentlich meines Erachtens weniger kennen als Meinhof, ja die Hauptaktivistin war.
Ja, die Begründung hast du ja quasi dafür schon genannt. Sie ist halt weniger nach außen hin in Erscheinung getreten und man konnte ja zum damaligen Zeitpunkt auch medial nicht in diese Gruppierung hineinblicken. Ne? Ich meine, letztendlich den tiefen Blick in diese Gruppierung hat letztendlich ja auch erst der Stefan Auss Buch Baader-Meinhof-Komplex gebracht sozusagen. Und vorher, das war ja klar, bevor man sie auch RAF nannte, hat man sie auch immer Baader-Meinhof-Gruppe genannt. Aber du hast gerade kurz noch ja auch direkt das angesprochen, halt Baader-Meinhof-Komplex. Und ich wollte nämlich ganz kurz mal auf den Film eingehen, jetzt gar nicht inhaltlich und so weiter. Aber ich finde, der Film, also der Spielfilm von Uli Edel, der präsentiert das eigentlich tatsächlich relativ nachvollziehbar, wenn man sich so an die ersten Momente erinnert. Stefan, wir haben den Film ja erst jetzt im Laufe der Recherche nochmal geguckt. Und wenn du so am Anfang denkst, wie diese Studentenbewegung, diese Studentenproteste auch gegen den Vietnamkrieg und so weiter da niedergeschlagen wurden und die ganzen Repressalien, die da gefolgt sind, und wie dann diese Bewegung immer stärker wurde sozusagen, da kann ja jetzt keiner davon abstreiten, dass er sich dem nicht irgendwie moralisch und ethisch zugehörig fühlt. Aber du merkst dann halt im Laufe dieser Zeit, wie sie halt immer radikaler wurden und vor nichts mehr Halt gemacht haben. Und das ist halt der Sprung dazu gewesen, dass letztendlich, wie ihr beide es ja schon gut formuliert habt, letztendlich nicht mehr das eigentliche Ziel bekämpft wurde, nämlich der Faschismus, sondern sie selbst eigentlich eine faschistische Gruppe waren in ihren Kernelementen, in ihren Inneren. Und da finde ich es immer hochinteressant, um das mal in einer Person festzumachen. Du hast ja vorhin schon den Rechtsanwalt, Stefan, du hast es, glaube ich, ne? Horst Mahler erwähnt, der eben damals dort Teil war dieser Bewegung, aber dann irgendwann in den 90er Jahren und bis heute dem extremen nationalsozialistischen Flügel angehört. Also eigentlich theoretisch das genaue Gegenteil, aber daran erkennt man auch, wie wenig sowas auseinander sein kann. Ne?
Ja, radikale oder radikale Gesinnungen sind sich doch näher, als diese Gesinnungen dann wirklich auch zugeben wollen, sei es links und rechts oder religiöse Gruppen, die eigentlich gegeneinander stehen. Wie gesagt, die Grundmotive kann man fast immer vergleichen. Grundmotive sind fast immer Unzufriedenheit, Hass gegen irgendein System oder gegen irgendeine Andersartigkeit. Und das ist ja eigentlich die Grunddefinition von Faschismus, der Hass gegen das Unbekannte, gegen das Andersartige, gegen das, was nicht so ist wie man selbst. Und genau, die Parallelen erkennt man schon relativ deutlich. Chris, was ich vorhin gemeint habe, war, man hat damals natürlich logischerweise vom Baader-Meinhof-Komplex und von der Baader-Meinhof-Gruppe gesprochen, aber dass sich das in den Jahren darauf, als dann bekannt geworden ist, wie stark Gudrun Enslin im Vergleich zu Meinhof dann eingebunden war, dass das dann sich nicht mehr geändert hat. Wahrscheinlich waren die Begriffe einfach schon zu etabliert,
richtig, und
waren halt schon zu bekannt. Davon gehe ich jetzt mal aus. Das hat mich dann so im Nachgang noch gewundert, dass auch in heutigen, wenn man das heute so sieht, in Dokumentationen kommt es immer zur Sprache. Aber so präsent hat man immer nur Baader und Meinhof. Diese beiden Namen sind immer so die Hauptaufhänger für alles, was RAF thematisiert ist heute.
Und dann letztendlich sogar mehr, wollte ich gerade sagen, die Mohnhaupt noch. Jetzt eben, wollte gerade sagen, die Mohnhaupt ja eigentlich sogar noch mehr als die Enslin
dann. Die dann in der zweiten Generation noch mehr, weil sie ja dann das Ruder übernommen hat und sich ja auch wieder durch entsprechendes Verhalten dann nochmal hervorgetan hat, ja.
Was ich noch interessant finde, ist, das hat ja einer der damaligen Kommissare dann noch erwähnt, auch so im Zuge dessen, was ich vorhin erwähnt habe, dass der eine Hinweis des Polizisten auf den Aufenthaltsort Schleiers dem nicht weiter nachgegangen wurde, ist letztendlich auch wieder so eine kleine Parallele auch zu dem Gladbeck-Fall, dass letztendlich so ein bisschen der Föderalismus in der Bundesrepublik der Verbrechensbekämpfung zum Teil einfach wirklich zum Nachteil wird oder die die Ermittlungen blockiert. Wir hatten es damals mit Gladbeck, keiner hat sich zuständig geführt, nächstes Bundesland, okay, wir sind raus aus dem Schneider und so weiter. Und hier ist es letztendlich auch dieser Föderalismus und diese verschiedenen Ebenen der Behörden. Wir arbeiten nicht mit denen zusammen, wir sind denen überstellt und so weiter. Ihr habt die Ermächtigung nicht, wir haben die dafür, aber wir geben euch nichts ab und so weiter. Und das ist wirklich schon so ein Thema, das sich eigentlich bis heute durchzieht, aber an dem sich eigentlich bis heute auch nichts geändert hat. Das finde ich eigentlich auch sehr interessant, auch wenn es vielleicht nicht so ein spannendes Thema ist, aber eins, was halt bis heute nachhaltig noch so ist, ne?
Ja, also der Bog beschreibt es ja auch, als sie mit dem Schleier in dem Hochhaus waren, dass da auch jemand war, ein Polizist, der quasi von Tür zu Tür gegangen ist, geklingelt hat. Es war halt über den Tag und deswegen hat es auch an deren Tür geklingelt. Es hat halt niemand aufgemacht und dann sind sie halt weitergegangen. Also diese Pannen, die ja auch passiert sind, die ja auch letztlich wieder auf Kommunikation zwischen Behörden nicht ernst nehmen, von Hinweisen zurückzuführen sind, das zieht sich im Prinzip ja bis in die letzten Anschläge von diesem und letzten Jahr, wo sich letztlich auch wieder durch Kommunikationsprobleme und zu lange
Dienstwege, Ketten,
ja genau, das einfach da versandet und die Information zu spät da ankommt, wo sie eigentlich hingehört. Ja, also das denke ich auch. Was ich vielleicht auch noch ganz spannend finde, beziehungsweise auch nochmal als Ergänzung, warum war der Meinhof komplex? Brigitte Meinhof war ja natürlich auch, Ulrike Meinhof war ja damals natürlich auch kein unbeschriebenes Blatt, weil sie ja auch Publizistin war und auch einigermaßen bekannt war.
Das habe ich mir auch gerade gedacht, stimmt.
Was ich halt aber auch ziemlich extrem fand, war, dass da ja auch, waren ja teilweise Familien, also sie hatten ja Kinder, auch die Ulrike Meinhof hatte Kinder, und dass sie quasi ihre ganze Familie und ihr Leben aufgegeben haben, dann um diesen Kampf zu führen. Das fand ich dann halt auch, was ich so als extrem abhaken würde, wo ich mir sage, so okay, da musst du schon wirklich total fanatisch sein, wenn dir deine Kinder egal sind und du lieber nach Jordanien fliegst, um dort eine Ausbildung zu machen, um paramilitärischen Kampf zu führen, wie heftig das halt einfach ist.
Und ja, vor allem ganz kurz, ich habe in der Doku dann auch gesehen, wie der Vater dann davon erzählt hat, als er den Kindern erzählen musste, dass die Mama jetzt tot ist, und er hat dann gemeint, er saß dann irgendwie vor den Kindern und hat sich überlegt, wie sage ich das jetzt, und dann hat er einfach gesagt, die Mama ist seit heute tot. Das war dann so der, ne, er hat dann so gesagt, wie hätte ich es anders sagen sollen, es bringt ja nichts, denen jetzt irgendwie da eine Geschichte zu erzählen, und es war auch das Einfachste für die beiden, und deswegen habe ich einfach gesagt, die Mama ist seit heute tot. Mhm.
Genau, und nachdem sie sich ja ermordet hatte oder ja selbst gerichtet hatte, war es ja auch so, dass die restlichen Gefangenen, sind sie ja in die Zellen reingegangen, haben deren, die haben ja Plattenspieler gehabt und Mikrofone, und es wurden immer wieder Anleitungen reingeschmuggelt, wie man quasi Kommunikationselektronik...
Durch die Anwälte, ne, teilweise.
Genau, bis letztlich auch die Schusswaffe, mit der sich Raspe und Bader... oder es waren ja unterschiedliche, aber sie haben sich ja mit Waffengewalt selber gerichtet in diesem Hochsicherheitsgefängnis, das muss man sich einfach mal vorstellen, dass sie da Waffen reinschmuggeln konnten, letztlich dann am 18. Oktober dann in der Folge von dieser verunglückten Entführung von dem Flugzeug dann auch alle selbst gerichtet hatten. Beziehungsweise ja, die Ensling hat sich dann mit einem Kabel erhängt, die anderen haben sich dann erschossen, und was ich halt rückblickend immer problematisch finde, ist, dass sie ja damals abgehört wurden. Das kam erst wesentlich später raus, auch durch die Recherche von Stefan Aust, dass die Kommunikation untereinander von den Behörden, von einer Behörde abgehört wurde, und das quasi, wenn man es zynisch beschreiben würde, dass ein von der Behörde legitimierter Suizid letztlich war, weil man ja nichts unternommen hat, um die Häftlinge dort zu schützen. Und das war ja auch so ein bisschen dieser Märtyrer-Mythos, den man damit in die Welt gesetzt hat, nämlich, dass die jetzt im Knast sind und die haben immer noch ihre Meinung und steuern das immer noch, und dass man sie jetzt mundtot macht, indem man quasi sagt, die Behörden haben die umgebracht. Wobei auf der anderen Seite es ja eher so war, dass sie gesagt haben, ich will das selbst wählen und für mich das Ende wählen und eben einfach nochmal so einen starken Auftritt für sich selber zu wählen. Aber diese Abhörgeschichte und das nicht einschreiten, das finde ich jetzt so im Nachhinein schon sehr, sehr problematisch. Dass also man da nicht.
Ja, sorry.
Ja, also dass man da einfach die Bände abgehört hat und natürlich auch genau gewusst haben muss, eigentlich, dass die sich selbst richten werden. Und dass man dann quasi gar keine Vorkehrungen trifft, damit genau das nicht passiert. Schwierig.
Wie die Waffen in den Knast geschmuggelt wurden, in diesen Hochsicherheitstrakt, das kann ich sogar erzählen, weil das hat nämlich Burg in einem Interview selber beschrieben. Und zwar sind die Anwälte immer mit so dicken Leitsordnern, in denen die Akten waren, angerückt, wenn sie mit den RAF-Funktionären sich beraten haben, sich mit denen unterhalten haben. Und diese Leitsordner hatten ja in der Mitte, die kennt man ja, diese dicken Ringbuchordner, die haben ja in der Mitte diese Klammern, mit denen die zugeklappt werden. Und die sind ja aus Metall. Und deswegen piepen die immer bei jedem Metalldetektor. Und deswegen fallen die auch nicht auf. Und man hat dann einfach in der Mitte von diesen Dokumenten quasi die Seiten ausgeschnitten, so kastenförmig, und hat da die zerlegten Waffen drin aufbewahrt. Und weil eben diese Leitsordner immer gepiept haben und die auch beim Durchblättern, wenn man die so von außen durchblättert, sieht man ja nicht, ob im Inneren da was ausgeschnitten ist, weil das dann auch nie aufgefallen ist, kam das auch nie raus. Und die sind quasi mit den Ordnern rein, haben andere Ordner wieder mitgenommen, die haben die dann während dieser Zusammenkunft ausgetauscht, die wurden auch nicht überwacht, also die durften ohne Aufsicht mit den Gefangenen reden, mit den Gefangenen in einem Zimmer sein, und dabei ist es dann getauscht worden, und beim Rückweg in die Zellen sind auch die Gefangenen nicht mehr kontrolliert worden. Die sind dann einfach in die Zellen wieder reingelassen worden, die durften diese Ordner mitnehmen, und da drin waren dann die Waffen, und die haben die dann selbst zusammengebaut, und so war das möglich. Also das muss man sich auch mal vorstellen, dass Dinge, die die Häftlinge mitnehmen, dass die nicht mehr kontrolliert werden. Also ich meine, klar, man würde sagen, gesunder Menschenverstand, aber klar, wenn jetzt die Verteidiger dieselben Aktenordner von außen reinbringen, die dann die wieder mitnehmen, dann fragt man sich doch, warum sind die nicht nochmal auf dem Weg in die Zelle kontrolliert worden? Beziehungsweise warum hat dann niemand mehr nachgeguckt und das Ganze nochmal abgecheckt?
Ja, ich finde das halt auch, also es gab halt viele Pannen einfach auch. Und auch erst dieses übertrieben Harte mit der Isolationshaft, wo sie wirklich menschenunwürdig gehalten wurden. Und dann wirklich dieses.
Das muss genau, man ja auch noch sagen. Zwangsernährt worden sind ja auch noch einige.
Genau. Und dann auch gestorben letztlich dadurch, durch diesen Protest. Aber das ist halt schon extrem, weil dieses so Buchseiten ausschneiden und da eine Waffe rein, das ist halt das, was man aus so einem Cartoon kennt oder ja. Der Kuchen, wo eine Feile drin verbackt ist. Also, und dass das halt in der Realität passiert und genau bei den Leuten, wo man wirklich jetzt diese Dimension und diese einmalige terroristische Gewalt in der deutschen Geschichte hat, das finde ich schon extrem.
Ja, tatsächlich. Also natürlich nicht mal im Ansatz mehr so präsent wie damals, aber schon noch in gewisser Weise präsent sind tatsächlich immer noch Verbrechen der RAF-Mitglieder, auch in der heutigen Zeit. Der aufmerksame Aktenzeichen XY-Zuseher wird sich vielleicht auch erinnern können an die letzten 1-2 Jahre, in der auch nach 3 ehemaligen RAF-Mitgliedern Ernst Volker Staub, Burkhard Garwig und Daniela Klette gefahndet wird, wegen versuchten Mordes und wegen diverser Raubdelikte. Also allein zwischen den Jahren 2011 und 2016 haben sie 3 große Raubüberfälle durchgezogen mit enormer Beute. Man muss sich das natürlich auch so vorstellen, dass natürlich so ein RAF-Mitglied, sei es ja gut ein ehemaliges, die können natürlich jetzt nicht einfach sagen, ja okay, wir haben uns ja aufgelöst, können wir jetzt bitte wieder an der normalen Zivilgesellschaft teilnehmen? So funktioniert das natürlich nicht. Die agieren natürlich immer noch im Untergrund, beziehungsweise halten sich versteckt im Untergrund auf, und so ein Leben muss natürlich auch finanziert werden, und das sieht man auch an den Beuten, also teilweise bis zu bei einem Raubüberfall bis zu 135.000 Euro erbeutet, und das auch mit relativ drastischer Brutalität. Also da wurde dann auch mit Panzerfäusten und mit Maschinengewehren wurden da Geldtransporter an Supermärkten zum Beispiel überfallen, und nach den Leuten wird zum Beispiel aktuell immer noch gefahndet in Niedersachsen und war auch, glaube ich, jetzt schon 2 oder 3 Mal wieder Teil der Fahndung bei Aktenzeichen XY. Und was ich ebenso bemerkenswert finde, ist halt dann die andere Seite, auch so von Mitgliedern der zweiten und dritten Generation der RAF, die dann wirklich ihr Leben konsequent hier abgebrochen haben und teilweise seit 10, 20, 30 Jahren einfach spurlos verschollen sind. Und teilweise, ja, das konnte man so ein bisschen bei einigen Leuten ja dann noch feststellen, dann in den Nahen Osten, zumindest bis zum Beispiel die USA dann in den Irak einmarschiert ist, sich dort teilweise dort im Nahen Osten aufgehalten haben, eben genau bei diesen Leuten, mit denen sie damals mit den palästinensischen Terrorgruppen zum Beispiel zusammengearbeitet haben, ne? finde ich durchaus bemerkenswert. Also es ist wirklich tatsächlich, wie jetzt sicherlich auch unsere Zuhörer, sei es schon mit Vorwissen oder ohne Vorwissen, jetzt auch wissen, ein sehr komplexes Thema, über das man durchaus noch mehrere Episoden diskutieren kann und wir das bestimmt in Zukunft auch, zum Beispiel Olympische Spiele München wäre auch noch so ein Thema für sich, was wir dann in der Zukunft definitiv bestimmt ja auch nochmal besprechen werden. Zum Abschluss der heutigen Episode würde ich trotzdem tatsächlich nochmal auf die aktuellen Gladbeck-Geschehnisse eingehen. Dominik, was hat sich da zuletzt gerade Frisches ergeben in unserem alten Fall?
Gladbeck, wir hatten ja darüber berichtet, es war die große Entführung. Da ist tatsächlich einer der Entführer wieder freigekommen. Und zwar, ich muss es jetzt gerade nochmal nachschauen, weil ich habe es die Tage...
Der Degowski, also er ist so nicht freigekommen, er soll ja, jetzt freikommen.
Degowski, aber ich wollte nochmal nachgucken, wie lange er jetzt tatsächlich eigentlich in Haft war. Hast du das parat? Also Degowski ist entlassen worden, aber ich hatte...
Nee, noch nicht, er soll entlassen werden.
Ja, aber er war ja, ich wollte jetzt einfach nochmal gucken, seit wann er in der Haft saß. Ich habe das nämlich irgendwie nicht gefunden.
Dann kann ich
fast 30 Jahren. Ich hab's wieder hier. Also er war fast 30 Jahre im Gefängnis und soll jetzt nach Entscheidung des Landgerichts Arnsberg entlassen werden.
Genau, er soll so
eine Therapie. Das steht schon fest.
Ne? Genau.
Also er kommt in den nächsten Monaten frei. Er ist noch nicht auf freiem Fuß, aber er soll unter neuem Namen dann irgendwie wieder eingegliedert werden in die Gesellschaft und das steht wohl schon fest.
Ja, soll irgendwie eine Therapie machen oder so weiter. Und das Interessante ist, dass sich nur ein paar Tage später dann auch sein damaliger Komplize Hans-Jürgen Rösner gemeldet hat, der dann plötzlich jetzt auch offenkundig so eine Haftentlassung beantragt hat. Fand ich ganz interessant. Also eine aktuelle Begebenheit. Bevor wir diese Sache jetzt endgültig abrunden für heute, Stefan, du hast noch was Hochinteressantes für uns zu dem tatsächlichen Fall von heute.
Ja, genau. Also ich fand halt eine Geschichte so halb humoristisch in diesem ganzen schrecklichen Kontext, nämlich in dem Interview von Peter-Jürgen Boog, beschreibt er auch nochmal diese Situation, wo sie den Schleier in Gefangenschaft hatten und wo es wohl auch so war, sie haben sich ja abgewechselt mit dem Bewachen und Boog war ja relativ schnell dann auch aus dem Boot bei dieser Bewachung, haben sie mit ihm zum Beispiel auch Monopoly gespielt. Und Angelika Speitel, die damals das halt übernommen hat, soll dann wohl gegen ihn, den Oberkapitalisten von Deutschland im Monopoly, gewonnen haben. Das fand ich irgendwie als Anekdote in diesem ganzen schrecklichen Kontext, wie gesagt, dann doch nochmal ein bisschen erheiternd.
Bessere Schlussworte können wir, glaube ich, für die heutige Episode nicht finden. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Seht es uns nach. Es war garantiert nicht vollständig. Es war garantiert nicht perfekt, so wie es bei uns nie perfekt ist. Aber ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen und unsere sympathische, charismatische Art und Weise hat das bestimmt alles wieder glatt gebügelt. Aber bis zum nächsten Mal, bis zur Novemberfolge verabschieden wir uns damit und wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt sicher, schließt die Türen ab. Auf Wiederhören.
Kapla. Tschüss.